Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Einführung zum Stück Farm der Tiere nach dem Buch von George Orwell. Mein Name ist Matthias Grön. Ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und auch die Fassung für das Theater erstellt. George Orwell zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern und politischen Kommentatoren des 20. Jahrhunderts. Mit seinen beiden großen Werken Animal Farm, Farm der Tiere, und 1984 hat er die Literatur und das politische Denken nachhaltig geprägt. Seine scharfsinnige Kritik an Totalitarismus und autoritärer Herrschaft hat ihm einen festen Platz im Kanon der Weltliteratur eingebracht. Farm der Tiere ist eine allegorische Erzählung über die russische Revolution und die darauf folgende Errichtung der Sowjetunion. In der Geschichte rebellieren die Tiere einer Farm gegen ihren menschlichen Besitzer. Nur, um schließlich unter der Herrschaft der Schweine, die die Macht übernehmen, eine noch schlimmere Tyrannei zu erleben. Orwells bekanntere Werk, 1984, wurde 4 Jahre später, 1949, veröffentlicht und gilt als eines der bedeutendsten Werke der dystopischen Literatur. In der Spielzeit 2018-2019 war der Stoff unter der Regie von Luise Vogt am Staatstheater zu sehen. Geboren wurde George Orwell am 25. Juni 1903 als Eric Arthur Blair in Britisch-Indien. Sein Vater war Kolonialbeamter und seine Mutter Ida Mabel Blair war die Tochter eines Teehändlers. Orwells Familie gehörte zur unteren britischen Mittelschicht, die stark von der kolonialen Bürokratie abhängig war. Im Jahr 1904, als Orwell 1 Jahr alt war, zog seine Mutter mit ihm und seiner älteren Schwester Marjorie nach England, während sein Vater in Indien blieb. Die Familie war nicht wohlhabend, doch seine Mutter legte großen Wert auf Bildung und Kultur, was Orwells intellektuelle Entwicklung maßgeblich beeinflusste. Im Jahr 1917 erhielt Orwell ein Stipendium für das renommierte Eton College. Während seiner Zeit in Eton vertiefte er seine literarischen Interessen und begann, erste Gedichte und Essays zu schreiben. Eton bot ihm eine breite intellektuelle und kulturelle Bildung, die seine zukünftige Karriere als Schriftsteller und Kritiker maßgeblich prägte. Nach seinem Abschluss trat George Orwell 1922 in den imperialen Polizeidienst ein und wurde nach Burma, dem heutigen Myanmar, entsandt. Die Brutalität und Ungerechtigkeit, die er als Teil des kolonialen Systems erlebte, weckten in ihm eine tiefe Abneigung gegen Imperialismus und Unterdrückung. Nach seiner Rückkehr nach England im Jahr 1927 entschied sich Orwell, eine Karriere als Schriftsteller zu verfolgen. Er lebte in verschiedenen Städten, darunter Paris und London, wo er die Lebensbedingungen der Armen und Obdachlosen aus erster Hand erlebte. Orwells frühe literarische Werke und sein Interesse an sozialen Missständen erinnern an die Werke von Charles Dickens, der ebenfalls für seine scharfe gesellschaftliche Kritik bekannt ist. Orwells literarischer Durchbruch kam mit der Veröffentlichung von Farm der Tiere im Jahr 1945. Der Roman verwendet Tiere, um über Menschen nachzudenken und über die Art und Weise, wie sich Machtstrukturen und Hierarchien immer wieder neu bilden, selbst wenn dies keiner will. George Orwell hat seinen Roman eine Fairy Story genannt, eine märchenhafte Geschichte. Und Märchen sind nicht immer märchenhaft schön. Wölfe fressen Großmütter, Stiefmütter meucheln schöne Töchter, Hexen landen im Ofen. Und das Märchen Farm der Tiere ist ebenfalls brutal. Trotzdem gibt es wohl keine Schülergeneration, die das Buch nicht gelesen hat. Zum Glück. aufgeschrieben hat er seine Geschichte von November 1943 bis Februar 1944, also noch vor dem Sieg Russlands über Nazi-Deutschland. Doch zunächst fand er keinen Verleger dafür. Zu groß war die Angst, sich mit der noch verbündeten Sowjetunion zu verscherzen. 1945 wurde Farm der Tiere schließlich publiziert und machte George Orwell sofort berühmt. Wenig später erwarb der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA sogar die Filmrechte an dem Stoff, um ihn möglicherweise als antisowjetische Propaganda zu nutzen. Dazu ist es nie gekommen. Aber so können sich die Zeiten ändern. Wie Revolutionen zwar Macht verschieben können, aber dabei gesellschaftliche Grundstrukturen nicht angetastet werden und weiterhin wenige Mächtige viele Rechtlose ausbeuten, wie dieser Mechanismus funktioniert, zeigt Orwell am Aufstand der Tiere auf einer Farm. Der Besitzer, Mr. Jones, tyrannisiert seine Tiere und hält sie wie Sklaven, bis der alte Major, einem ganzen Land berühmter Zuchteber, von einem sonderbaren Traum erzählt. Vom Traum der Freiheit. Er habe nicht mehr lange zu leben, erzählt der alte Major. Sein Leben war gar nicht so schlecht, immerhin habe er 400 Kinder gezeugt. Das Schicksal seiner Mittiere sei aber trostlos. Einige werden bis zum Umfallen arbeiten, andere würden geschlachtet und verkauft. In so einer Situation sei Widerstand das Gebot der Stunde. Der Funke springt über. Allerdings kann der alte Major, der in dieser Fabel Karl Marx oder Lenin repräsentiert, die Revolution nicht mehr anführen. Er stirbt und hinterlässt zunächst ratlose Tiere. Bis die intelligenten Schweine, allen voran der machthungrige Napoleon und sein später Gegenspieler Schneeball, aus dem Traum des Zuchtebers ein Denkgebäude entwickeln, den Animalismus, der nur ein Ziel hat, die Befreiung vom Menschen. Tatsächlich vertreiben die Tiere Mr. Jones und bewirtschaften die Farm fortan in Eigenregie. Leider nur sind die Erträge kümmerlich, was mit mehr Arbeit und noch mehr Enthusiasmus kompensiert wird. Immerhin sind die Tiere Besitzer der Produktionsmittel. Außerdem sollen die Ernten künftig brüderlich geteilt werden. Doch es kommt anders. Zwischen den Tierarten entwickeln sich Hierarchien mit dem Ergebnis, dass die einen mehr zu fressen bekommen als andere. Außerdem gibt es Spannungen zwischen Napoleon und Schneeball. Es kommt zum Eklat. Schneeball muss fliehen. Und plötzlich ist aus der Gesellschaft der Gleichen eine Diktatur mit strenger Hierarchie geworden. In der Inszenierung von Ingo Putz, die Sie gleich sehen werden, kommen lebensgroße Puppen zum Einsatz. Und vielleicht löst das bei dem einen oder anderen von Ihnen Gedanken aus, wie wir Menschen mit Objekten umgehen oder auch mit Tieren und was das mit Machtstrukturen zu tun hat. Das Ensemble besteht aus 5 SchauspielerInnen unseres Ensembles, die das Puppenspiel nicht in ihrer Ausbildung gelernt haben. Ergänzt werden sie von 2 PuppenspielerInnen von der Ernst-Busch-Schule aus Berlin. Die Ernst-Busch-Schule ist eine von 2 Hochschulstandorten, an denen das Puppenspiel als eigenständige Disziplin studiert werden kann. Mike Evers, der für diese Produktion den Puppenbau geleitet und bei den Proben die SchauspielerInnen gecoacht hat, hat an der anderen großen Schule in Stuttgart gelernt. Dieser Schule entsprangen übrigens auch die beiden LeiterInnen des Oldenburger Laboratoriums. Pavel Möller-Lück hat dort gelehrt, bevor es ihm nach Oldenburg zog. Barbara Schmitz-Lenders hat dort ihren Abschluss gemacht. Im Oldenburger Theaterlaboratorium lässt sich allabendlich erleben, welche besondere Kraft das Puppenspiel erlangen kann, auch wenn es mit klassischem Schauspiel kombiniert wird. In Großbritannien ist in den letzten Jahren zu beobachten gewesen, wie Puppenspiel und animierte Objekte eingesetzt werden, um das kreative Potenzial der DarstellerInnen zu erweitern. Den größten Einfluss auf die britische Theatergeschichte und Wahrnehmung hatte die Zusammenarbeit des National Theatre in London und des Handspring Puppet Theatre für War Horse, in dem kolossale Puppenpferde die Bühne dominieren. Die Interdisziplinarität des Puppenspiels liegt in der sensiblen Zusammenarbeit mit dem Schauspiel. Das Puppenspiel ist hier ein gleichberechtigter Partner der SchauspielerInnen, eine von vielen verschiedenen Aufführungsmöglichkeiten. Wie Heinrich von Kleist in seinem Essay über die Kunst des Marionettenspiels schon beschrieb, verkörpert das Puppenspiel Prinzipien der physischen Existenz, nach denen der Mensch nur streben kann, sie aber nie erreicht. In Kleists Text erzählt ein Tänzer von seinen Gedanken nach einem Marionettentheaterbesuch. Er ist beeindruckt von der Anmut und Grazie der Bewegungen der Marionetten. Für den menschlichen Tänzer ist dieses Ideal nie erreichbar. Denn immer, wenn er über eine Bewegung nachdenkt, kommt ihm das reflektierende Bewusstsein in die Quere und seine Bewegungen verlieren an Grazie. Die Marionette repräsentiert dabei einen Zustand von Natürlichkeit, zu der ein denkender Mensch grundsätzlich nicht fähig ist, aufgrund seiner Bemühung, diese künstlich zu produzieren. Theaterleute kennen diesen Effekt nur allzu gut. Auch Tiere auf der Bühne stehlen jedem die Show. Im Auge des Zuschauers verhalten sie sich vollständig natürlich. Und das fasziniert. Trotzdem löst die Anwesenheit von Tieren auf der Bühne immer auch Fragen auf. Darf man das? Macht man sie nicht zu Konsumgütern und wiederholt damit, was wir sowieso die ganze Zeit mit Tieren machen? Auf der anderen Seite verhilft man ihnen auch zu einer Sichtbarkeit. Das könnte dazu führen, darüber zu reflektieren. Ich bin gespannt, auf was für Gedanken Sie kommen, wenn Sie Schauspielerinnen und tierische Puppen auf der Bühne erleben. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Vorstellung.